Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Klaus Eckel.
Ja, schönen guten Abend.
Omar Sasam.
Ebenfalls, ja. Schönen guten Morgen aus Wien.
Und einen herrlichen Nachmittag, wie immer, aus Salzburg. Ich bin immer noch in Salzburg. Wo seid ihr?
Ich bin zu Hause. Ja, wir haben auch bei uns jetzt einen Corona-Fall in der Familie. Die Kinder sind...
Ich gratuliere.
Ja, wir haben es auch geschafft. Und die Frau ist in Quarantäne und sie genießt die Quarantäne, weil ich mache jetzt alles auf einmal. Also ich bin jetzt Fulltime-Hausmann und alle möchten sich freitesten. Meine Frau, habe ich den Eindruck, sie will verlängern um 10 Tage. Was ist das Gegenteil vom Freitesten? Das ist die große Frage. Also Gefangentesten.
Aber an deinem Lächeln erkenne ich, es geht dir nicht so schlecht, oder?
Ja, es geht ja gut eigentlich. Ja. Nach völliger Erschöpfung stelle ich noch irgendwie Lebensmittel vor die Tür mit letzter. Aber es ist eh gut, dass man mal merkt, dass man auch hier doch nicht alles macht, wenn normal Betrieb läuft. Also mir wird gerade vorgeführt, was es heißen würde, alleinerziehender Vater zu sein. Die Ehe wird mir so wieder schmackhaft gemacht, könnte man sagen.
Ja, du, ich muss auch sagen, es ist erstaunlich, ohne die Bediensteten kommt man erst drauf, was da alles zu tun ist. Nicht? Also wirklich.
Ein Wahnsinn, ja.
Ja. Wir haben zwei Wochen uns nicht gesehen.
Ja.
Haben sich irgendwelche, also ich kriege ja gar nichts mit, weil ich hier vom Theater direkt nach Hause, also in die Wohnung in Salzburg und dann wieder ins Theater gehe, kriege fast nichts mit. Hat sich politisch was getan? Ist der Nehammer noch Bundeskanzler? Wie geht's dem Mückstein? Gibt's irgendwas Neues? Ich habe wirklich nichts mitbekommen, außer dass...
Ich habe nur gelesen, dass der Mückstein 10 Einladungen in die ZIP abgelehnt hat. In Serie, weil er sich dazu entschieden hat, dass es, ja, weiß ich nicht, gescheiter ist, nicht in der ZIP zu erscheinen. Das, denke ich mir, ist auch ein interessanter Zugang dazu, öffentlichkeitspräsent zu sein. Was muss vorgefallen sein, dass du dich dazu entscheidest, als Vertreter des Gesundheitswesens oder oberster Vertreter des Gesundheitswesens und der Gesundheit nicht mehr in die Öffentlichkeit zu gehen? In der, ich glaube, man dürfte an der Stelle sagen, trotz der ganzen Kritik, lieber Herr Mückstein, wir wollen Sie wieder sehen.
Ja, also ja, aber der Aufruf, bitte schreiben Sie ein Kabarettprogramm, treten Sie wo auf oder gehen Sie in die ZIP 2. Ich meine, in einer Pandemie als Gesundheitsminister zu sagen, ich gehe einfach nicht zu Interviews, ist wirklich erstaunlich. Wenn du jetzt den 7. Zwerg von links spielst und sagst, nein, ich gebe kein Interview für das Stück, das soll das Schneewittchen machen, das ist die Hauptrolle, ja, aber er hat ja eigentlich die Hauptrolle in der Pandemie, oder?
Ich finde, jetzt ist es der wichtigste Zeitpunkt, weil jetzt ist der Moment, wo wir alle nimmer können, nimmer wollen, und da bräuchte es trotzdem, es ist die undankbarste aller Rollen in diesem Theaterstück, nämlich die, auf die man dann auf jeden Fall grantig ist, weil wurscht, was er sagt, es wird jemanden geben, der sagt, das hat nicht gestimmt oder das war Blödsinn. Trotzdem, ich denke, auch wenn diese Rolle sehr unangenehm ist, wir müssen raus. Es geht uns ja auch manchmal so, dass wir vor einem Auftritt sagen, boah, ich bin müde, ich bin fertig, ich habe nicht geschlafen, wie auch immer. Aber vielleicht könnten wir ihn auch motivieren. Sobald man dann vor der Kamera ist, es kommt so eine Energie von irgendwo her und das ist dann meistens total schön.
Also ich bin überhaupt wahnsinnig pandemiemüde. Ich halte es nicht mehr aus. Ich freue mich schon auf die nächste Variante. Also mir ist dieses Omikron schon so fad.
Ich bin sehr wie Serien, wir sind von Staffel zu Staffel ein bisschen schwächer. ja, auch noch sagen, ich wäre ja richtig Bastalgiker. Ich glaube, das ist ein Nostalgiker, Sebastian Kurz vermisst, nenne ich jetzt Bastalgiker. Bastalgiker, weil bei aller Kritik an Sebastian Kurz, wenn man mit ihm was abgestimmt hat, dann wurde mit den Landeshauptleuten nicht mehr gesprochen. Wir sind natürlich die alte ÖVP, jetzt wieder ist da, dass da 18 Leute mitreden. Und das weiß auch der Mückstein, dass er jetzt sich mit 18 verschiedenen Halbmächtigen oder Viertel- oder Achtelmächtigen abstimmen muss.
Achtel? Neuntel?
Ja, oder Achtzehntelmächtige. Und das war natürlich.
Ja, aus einer armen Familie, Achtzehntelmächtige und Vierteltelefon und Halbgeschwister, so ist es.
Wir haben schon einen Titel. Achtzehntelmächtige brauchen ein Vierteltelefon.
Ja, das ist sehr schön. Können wir es mathematisch schöner machen? Können wir ein Sechzehntel machen, bitte? Dann ist es einfach schöner.
Sechzehntelmächtige brauchen ein Vierteltelefon. Und. Das war natürlich unterm Kurz einfacher. Da hast du einfach da den Sebastian angerufen und der hat ihm gesagt, was er morgen denken darf.
Ja, Sebastian Kurz hat es ja auch wahnsinnig leicht gehabt, weil er ja nicht inhaltlich entschieden hat, sondern nur nach Umfragen. Also das war ja ganz leicht. Er hat gesehen, okay, was kommt jetzt an? Das sagen wir ganz einfach nächste Woche.
Ja, ja, aber da Sebastian Kurz jetzt bei Peter Thiel geparkt ist, in welcher Körperöffnung auch immer. Übrigens, ich habe einen wahnsinnig schönen Satz über den Plater, der ist leider nicht von mir gehört, weil der Plater plötzlich sich extrem von den Thesen distanziert hat. Irgendwer hat einen wunderschönen Satz gesagt, so im Alter, ich weiß nicht, ob der irgendwo schon bekannt ist, aber Plater ist aus dem Hintern von Sebastian Kurz rausgefallen und hat ihm nachher gleich reingetreten.
Das ist wunderbar. Groß? Das ist wunderbar. Ja, das ist großartig. Das ist eine wunderbare Definierung.
Du ist einfach ÖVP, also wenn du mal nichts für sie leisten kannst. Naja, wunderschön.
Aber ist ein gewisser Garant, diese Karriere, um später in der Privatwirtschaft sehr, sehr gute Jobs zu kriegen. Also ich denke, das könnte man bald so wie einen Humboldt-Kurs anbieten, dass man sagt, über die ÖVP an die Spitze.
Ja, das, da kann sich ja die SPÖ auch wenig vorwerfen, wenn du überlegst, wo der Gusenbauer geparkt ist. Man muss jetzt alles sagen, haben so zwei Feimann, ja, die sitzen ja Schüssel, sitzen nämlich in Aufsichtsräten. Man kann ja sowieso sagen, von Deutschland ganz zu schweigen, wo der Schröder gerade the best friend of Putin ist. Man kann ja wirklich sagen, dass extrem viele europäische Politiker und österreichische Politiker sowieso ihr Amt ständig als Sprungbrett für, ich glaube, ab dem ersten Tag im Kanzleramt schreiben sie Bewerbungsschreiben.
Natürlich. Das Kanzleramt ist ja quasi das AMS für Aufsichtsräte.
Das ist aber auch ein schöner Titel. Das Kanzleramt ist das AMS
für Aufsichtsräte. Ja. Ja, es ist ja auch erstaunlich, dass es halt trotzdem zum Putin jetzt wegen der Ukraine-Krise und kommt ein Krieg, kommt kein Krieg, diese Nähe. Ich glaube, dass Schröder und Gusenbauer die zwei Generäle sind, die den Einmarsch in die Ukraine durchführen werden.
Also wenn sie sich gemeinsam mit ihrem Körperlumen an die Grenze stellen würden, wäre ja auch schon viel gerechter. Krieg verhindern. Obwohl, weißt du, was mich ein bisschen ärgert, da merkst du, wie unsere Zeit funktioniert. Es ist ein bisschen so eine Rapid-Austria-Stimmung. Also bist du für, ich habe jetzt in der Zeit im Forum ein bisschen gelesen, bist du für Putin oder bist du gegen Putin? Es gibt nichts dazwischen. Also entweder ist die NATO sind die Guten oder der Putin ist der Böse. Manche glauben sogar, der Putin ist der Gute und die NATO. Aber es gibt so eine differenzierte Aussage, das findet überhaupt keinen Platz mehr. Es ist eine, weißt du, was mich erinnert? Das erinnert mich an die Computer. Eigentlich sind Computer, haben ja ein binäres System. 0, 1, 0, 1. Und ich glaube, das menschliche Dasein zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir auch die Grautöne ein bisschen uns anschauen. Ja? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer mehr zu Robotern werden, wenn alles Rolling Stones oder Beatles, Nestroy oder Raimund oder Nirvarani oder Sasam. Ich kann euch beide schlecht finden.
Nestroy oder Raimund ist es einfach. Also ich Nestroy natürlich. Entschuldigung, der Nestroy oder Raimund gibt es keine Graubereiche. Raimund ist einfach wirklich wahnsinnig öd. Also Raimund ist, hat sich ja erschossen, weil er seine Stücke gelesen hat.
Ja.
Raimund ist gar
nicht. Deswegen höre ich mir unsere Podcasts nie an.
Ja. Sie trate nach unserem Podcast zu wissen. Ich glaube, die sind, ja.
Was?
Ich würde gerne die Suizidrate von unserem Podcast wissen, ob du nicht auch ein
Schweiz. Jedenfalls bringt sich unser Podcast um. Ich glaube, für mich passiert nicht.
In der Schweiz unseren Podcast hören dürfen, weil das dort Sterbehilfe erlaubt ist.
Verwendet wird als Sterbehilfe, weil du vor Langeweile umkommst.
Ich glaube, es ist sogar gute Motivation. Wenn du unseren Podcast hörst, denkst du dir, na, so schlecht geht's mir gar nicht.
Das Leben ist eigentlich geht's mir
besser. Das Leben ist eigentlich cool.
Ja, aber man muss eins schon sagen, ich möchte mich jetzt mal bei den Hörerinnen und Hörern oder Zuschauerinnen, wie auch immer, bedanken, weil die schreiben, also auf meiner Facebook-Seite und auch E-Mails, wir kriegen ja auch, habt ihr auch dieses lange E-Mail bekommen?
Nein, ich nicht, nein.
Es wurde an uns alle geschickt, mit einigen Aufforderungen, das lesen wir. Ich habe es nicht vorbereitet, blöderweise, aber ich komme direkt von meinem sonntäglichen Mittagsschlaf. Das können wir in der nächsten Folge können wir vielleicht dieses E-Mail vorlesen und bearbeiten. Na, also wir bekommen sehr viele positive Zuschriften. Also es müssen die Leute wirklich ein trauriges Leben haben.
Mhm. Dass sie, ich habe auch ein sehr nettes Feedback bekommen zu unseren letzten beiden Podcasts, dass wir weiter dranbleiben sollen, so ehrlich zu sein und über die, weiß ich anscheinend, echt ein lieber Freund hat gesagt, er hat viele Aspekte aus verschiedenen Diskussionsrunden in dem Podcast wieder gesehen, weil wir eben, ich glaube, im letzten Podcast waren wir uns ja nicht nur einig und das war glaube ich, echt spannend. Schauen wir mal, über was wir heute streiten können.
Ja, gibt es also abseits von dem Thema, das Oma vorgeschlagen hat, noch irgendwas? Der Februar ist immer sehr fad, ne, eigentlich. Also ich glaube, ja. Es ist ein Zeichen des Februars, man erkennt ihn an der Ödnis. Es ist irgendwie...
Man hat ihm deswegen auch nur 28 Tage gegeben, damit er angefahren sein kann.
Ja, es ist der September des Winters, richtig.
Also, es ist der September des Winters.
Der Februar ist der September des Winters.
Auch ein schöner Wir sind ein Titel geil.
Wahnsinn, ich schreibe ihn auch. Wir könnten heute einfach drei Titel haben.
Wir haben einfach drei Titel. Oder, das war früher im Barock war das so üblich. Da gibt es Theaterstücke und Romane, wo der Titel die ganze Seite ist. Die Abenteuer der Prinzessin so und so, dort und dort, oder die Suche nach dem Glück, oder, und dann sind fünf Titel gekommen. Das können wir ja auch einmal machen.
Wir könnten ein Buch veröffentlichen, das keinen Titel hat, aber im Buch kommen ausschließlich Titel vor.
Und das Titelbuch, ja.
Richtig.
Naja. Und das Vorwort schreibt die Lulorenz Titelbacher. Schlechter Wortwitz, aber warum nicht? Ne?
Bitte, warum nicht?
Im Februar, da ist Faschingszeit, das Hochfest der Wortwitze.
Das ist richtig. Ich bin ja nach wie vor traurig, dass der Wortwitz so schlechtes Image hat bei uns. Im Englischen hat
warum eigentlich?
Weiß es nicht. Warum sagt man Karlau? Warum ist ein Wortwitz, es wird nicht geachtet? Ich weiß es nicht.
Aber Wortwitze sind doch unfassbar lustig. Die sind doch am nächsten zur Situationskomik, finde ich, sind Wortwitze. Weil sie ja aus Situationen. Ja, also ich finde Wortwitze.
Nicht funktioniert, es zwei Gründe, weil ich glaube, Humor funktioniert über die Bildhaftigkeit. Jeder Witz ist ein Bild, das ist sowieso das eine. Also das andere muss schon extrem raffiniert und geklügelt sein, wenn es dir gar nichts im Kopf erzeugt. Und das zweite ist, es ist noch dazu extrem verkopft. Es ist überhaupt kein Bauchhumor, sondern es ist so ein intellektuellen Humor ein bisschen. Also scheinbar, es wird nachgedacht über, und es wird dann oft über Namen sich lustig gemacht, der Name wird ein bisschen umgedreht, ja. Und dann kriegt es dann halt schnell was Karlauerhaftes. Das ist es oft klar, man denkt viel nach, aber steckt keine Raffinesse dahinter. Das, glaube ich, ist das Problem des Wortes.
Ja, aber schau, Karlauer, finde ich jetzt, ist wieder nah am Blödeln, das mir ja total heilig ist. Ich finde ja, Blödeln ist das Nächste am Kindlichen. Und an dieses kindliche Lachen, überleg dir, stelle vor, ein Kind, das herzlich lacht, das sucht nicht die Raffinesse im Humor, sondern das sucht absolut nur das, was jetzt gerade da ist. Deswegen, ich finde, der Karlauer ist was Wertvolles. Auch Karlauer hat ja eigentlich schon ein bisschen einen Wertverlust im Wort Karlauer an sich.
Weiß jemand, wo das Wort überhaupt herkommt? Was heißt?
Nein, weißt du?
Karlauer, nicht Karlauer.
Ich glaube, es war ein Herr Karl Auer, der über sich selbst einen Namenswitz gemacht hat.
Karl Auer?
Ja.
Muss man googeln. Damit sind wir schon beim Thema. Oma, was ist das Thema?
Mittendrin. Mich interessiert, wie viel Stellenwert hat die Wuchtel in eurem Leben? Wie wichtig ist es dir, eine Wuchtel zu setzen, wenn sie dir im Alltag passiert? Wie wurscht ist dir alles andere drumherum? Anders gefragt, habt ihr manchmal das Gefühl, da setze ich mich lieber in ein riesen Fettnäpfchen, lieber einen guten Freund verlieren, als eine Wuchtel auslassen?
Also pass auf, ich glaube, wenn ich einen Freund verliere wegen einem Witz, wo ich in ein Fettnäpfchen gestiegen bin, dann war es die Freundschaft nicht wert.
Genau.
Wenn der Witz misslungen ist...
Oder der Witz sehr, sehr gut.
Na, wenn, ja, okay, das, dann wird der auch lachen. Wenn der Witz sehr, sehr schlecht ist, dann reicht ein kurzes, nicht mal entschuldigen, ja, hast einen Gutblick, ja, und dann würde ich weitergehen, ja. Ich glaube, also Fettnäpfchen steigen. Also ich habe einen ganz schlechten Ruf, also ich habe wirklich wahnsinnig in Gesellschaft gerne Witze auf Kosten von Menschen gemacht. Manchmal ist es mir dann unangenehm. Ich habe das auch sehr reduziert in den letzten 10, 20 Jahren, finde ich. Aber natürlich, ich kann damit umgehen. Wir sind so in Männer, Freundschaften, mir fällt es ja auf, Männer können sich sowieso auch nur Komplimente machen über Verarschungen. Wenn ich jemanden sage, wie euch, dass ich euch mag, kann ich das nicht sagen, ich mag euch. Ja? Ja. Dann würde ich dir sagen, du bist weniger schier als letzte Woche. Aber du würdest ich liebe dich verstehen.
Ja, natürlich. Ja.
Kannst du bei der Frau vielleicht, wenn sie viel Humor hat.
Du bist weniger schier als letzte Woche.
Ja, aber so mag ich. Also ich glaube, für so eine billige, schlechte Wucht, ist ja gar kein Wuchtel.
Ja. Nein, es ist kein Wuchtel, ja. Ja.
Du wirkst heute schlanker, obwohl du dich nicht verändert hast.
Wir könnten es als Aufgabe haben, dass jeder seiner Frau bis zum nächsten Podcast das Kompliment macht, du bist heute gar nicht mehr so schier wie gestern, und die Reaktion mitfilmt.
Ja, das ist eben interessant.
Die Anzahl der blauen Augen. Ich habe ein Beispiel für dieses Wuchteln nicht auslassen, egal wie schlecht sie ist. Also ich kann gar keine auslassen. Egal wie schlecht sie ist. Einfach, weil es offensichtlich eine Gehirnwindung ist und nicht anders. Wir sind heute, ich bringe ein Beispiel von heute, wir gehen spazieren mit meiner Mutter, meiner Frau und ihrem Neffen in Salzburg, und da ist vor der Brücke, vor diesem Steg, der zum Landestheater führt, ist ein Würstelstand. Und auf dem Würstelstand steht drauf Würstelkönigin. Und mein Neffe, ich sage, wieso steht da Würstelkönigin? Und mein Neffe sagt, das hat früher Würstelkönig geheißen. Und ich habe gesagt, aber jetzt verkaufen sie Austern.
Okay.
Der Blick meiner Mutter und meiner Frau war traurig.
Ja.
Sehr traurig.
Sie haben geglaubt, dass du dich in den letzten 10 Jahren weiterentwickelt hast, humortechnisch, und sie wurden enttäuscht.
Ah, bitte, es gibt sogar einen Würstelstandl in Wien, das mit einem Wort, das sich als Wortwitz nennt. Das ist Hans Wurst beim Prater. Kennst du den?
Ja, bei Würstelkönigin ist ja alles schon verdächtig. Erstens Würstel, ist ja eben so ein Phallus-Ding im Wald, ein Würstel.
Dann bin ich auf die Aussage gekommen.
Dann die Königin davon, das ist ja eigentlich, könnte man ja sicher schon über die Woke-Bewegung wieder gleich drüber fahren und sagen, soll man eine Königin in Verbindung mit einem Würstel setzen? Ist das überhaupt gemäß? Abgesehen davon, dass der Würstelstand sowieso schon ein bisschen negativ konnotiert ist, weil viel Fleisch, man teilweise auch die jetzt nicht, und da wird dann plötzlich gegendert, ja. Und würde jetzt warum gibt es keinen Würstel intersexuellen, semisexuellen, transsexuellen? Die müssten ja auch alle am Würstelstand stehen dürfen, als Nicht-Königin.
Warum ist es ja ein Würstelstand? Was ist mit den ganzen Impotenten? Die werden hier auch nicht, sind hier auch nicht vertreten.
Würstelständchen.
Der Würstelhänger. Zum Würstelhänger, bitteschön. Aber darf ich ganz kurz fragen, blöde Frage, ich habe jetzt in den letzten Tagen das Wort woke öfter gehört. Was ist die woke Bewegung? Die bewusste, die wache, die vigilante, was
heißt sich über jeden Schaß aufregen.
In Österreich wird die wache Bewegung.
Die wache Bewegung. Also, dass man eben hellhörig ist für diskriminierende Äußerungen, diskriminierende Vorgänge. Das ist ja prinzipiell was sehr Positives.
Diskriminierende Vorgänge, Äußerungen und Bemerkungen sind ja grundsätzlich definitiv zu verurteilen. Da haben wir sicher schon damals garantiert schon drüber gesprochen, aber die Grenze ist zu ziehen, wo engt dich dieses Bewusstsein so ein, dass du zu gar nichts mehr in der Lage bist. Und ich meine, was ja trotzdem bleibt, oder vielleicht nur bei mir, weil du gesagt hast, du lässt auch keine Wuchtel aus.
Nein,
es ist wie ein Reflex. Es ist ein Reflex, der dir passiert. Du siehst eine Situation und reflexartig hast du vielleicht auch aus den Mustern von der Bühne
die
Antwort darauf. Aber der Gedanke ist ja trotzdem da.
Ja, aber ich habe es einfach. Ich kann nicht anders. Ja. Und ich sage allen politisch Korrekten und allen der Vertretern der Vogue-Bewegung, ich darf das machen über ein ärztliches Attest. Und ich möchte in meiner provokativen Art, Beuten zu machen, auch gesehen werden.
Das heißt, du hast ein Correctness-Befreiungsattest.
Ich habe ein Political Correctness Befreiungsattest vom Arzt gekriegt. Das war auch der übrigens, der mir diese Impfbefreiung gegeben hat.
Du trägst die Wuchtel unter der Nase.
Das Problematische ist, wenn so Sachen stattfinden wie, weiß ich nicht, in Berlin, der feministische Schachclub, ja, wo man jetzt mit Schwarz beginnt, weil ständig Weiß begonnen hat und das ist rassistisch. Das geht nicht anders, als du dir, dass du, um das zu bewältigen, diese Information, mit einer Witze antwortest.
Ja.
Weil dann überlegst du dir, was darf das Pferdchen, was darf die Bäuerin, also das ist ja kein Bauer mehr, warum kann ein Pferd einen Bauern schlagen? Ja,
und ist die Dame dann der Herr?
Ja, genau, ist die Dame dann der Herr? Warum ist der Herr der Wichtige? Warum darf ein Läufer nur diagonal gehen?
Schach ist ein total diskriminierendes Spiel.
Dort unglaublich, ja.
Aber die Frage, wenn man woke handelt und der Gedanke, der dir kommt, ist ja trotzdem da, nicht woke zu denken oder du hast einen Gedanken, der vielleicht nicht politisch korrekt ist, ist es dann wirklich besser, wenn der drinnen bleibt? Und was macht er mit dir auf lange Sicht? Das bleibt ja. Du sprichst deinen Gedanken nicht aus und hast somit aber auch nicht mehr die Möglichkeit, dass dir das jemand spiegelt. Das heißt, ich glaube, in Wirklichkeit politisch nicht korrekte Sachen gar nicht auszusprechen, birgt die große Gefahr, dass du dich innen drinnen in eine Richtung entwickelst, weil dir deine Umwelt nicht mehr spiegeln kann, was du da gerade denkst. Oder du denkst es nur mehr für dich und entwickelst dich privat irgendwohin. Wer würde man, schafft eh keiner, aber würde man völlig gerade allen Regeln entsprechen?
Also ich glaube, ein normaler Mensch, ja, hat damit keine Probleme. Komikerinnen und Komiker haben damit Probleme, weil wir halt so funktionieren. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Art von Verbindung im Gehirn ist, weil man ja Assoziationen herstellt, die ein normaler Mensch nicht hat. Das fällt uns natürlich schwer.
Ja, naja, wobei, man muss auch, natürlich ich finde Österreicherinnen...
Natürlich muss ich sagen, wenn die Tests, die Covid-Tests, die wir machen, im Labor Mustafa gemacht werden, muss ich sagen, den Abstrich macht der Hassan, der bringt es zum Mustafa und auswerfen tut es der Ali.
Ich meine, das muss der verstehen.
Das muss der verstehen.
Du hast und Covid, schon haben das wir einen Namenswitz auch noch. Ja.
Ja, das muss ich sagen. Ich kann nicht anders. Es geht nicht anders. Und ich werde es auch immer sagen.
Ja, das ist ja...
Nächstes Thema.
Es ist wahrscheinlich wirklich eine Frage auch der Generation, ehrlich gesagt. Natürlich, wir sind jetzt aufgewachsen mit politisch inkorrekten Denken. Hier kommt eine nächste Generation, die eigentlich schon die ganze Zeit hört. Also ich höre ständig von meiner Tochter, die 11 ist, People of Color und so weiter. Und ich habe zum Beispiel, ich sage...
Ja, aber das ist ja nichts Schlechtes.
Wir haben in der Schule ein Kartenspiel gespielt, das hat geheißen Tschusch und Präsident. Wir waren alle keine Rassisten und waren fern von jeglicher FPÖ-Nähe und haben keiner von uns, die das gespielt haben, diese Schulfreunde, waren wirklich dem Rassisten. Aber es gab in diesem Spiel...
Waren wirklich Präsidenten.
Keiner von uns war wirklich Präsident.
Keiner von uns war wirklich Präsident.
Aber jeder wollte eigentlich eher Tschusch werden als Präsident. Das war das Paradoxon. Also es gab in dem Spiel, ganz kurz, ich erkläre nicht die Regeln, aber es gab einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Vize-Tschusch und einen Tschusch. Das Tschusch war's. Und es war immer besser, Tschusch als Vize-Tschusch zu sein. Und weil das war vom Image besser, ganz unten. Und ich habe dieses Spiel in einer der 18 Lockdowns meinen Kindern beigebracht. Und ich habe da... Ich habe ihnen gesagt, das sagt man halt nicht so weiter. Und ich habe dann völlig übersehen, dass mein Sohn in der Volksschule, in der ersten Klasse, durfte jeder an irgendeinem Tag ein Gesellschaftsspiel mitbringen. Und ich habe leider völlig vergessen, ihn zu briefen. Wie wäre es mit Tschusch und Präsident?
Ja, Okay. Aber ich glaube, das sind Pädagoginnen und Pädagogen relativ locker, was das angeht. Also zumindest mir gegenüber haben sie mal mir geäußert, wenn ihr Kind abstruse Geschichten aus dem Kindergarten mitbringt, bitte glauben Sie Ihrem Kind nicht alles. Wir glauben Ihrem Kind auch nicht alles, was es von zu Hause erzählt.
Ja, ich habe sofort dabei eine Anfrage von der FPÖ bekommen, ob ich nicht verdammt werden möchte. Also sogar. Nein, aber ich habe, wie gesagt, wir haben das damals, es heißt jetzt bei uns, dann wollten wir es nennen Bauer und König, aber warum ist jetzt der Bauer, es ist ja auch so anachronistisch, und dann Vizebauer, komisch. Also es hat dann ewig gedauert, die Diskussion.
Ich würde das Spiel nennen Landeshauptmann und Bundeskanzler.
Aber wer ist jetzt über wem?
Ja, der Landeshauptmann. Ja.
Ich bin auf keinen Fall Bundeskanzler das Unterste. Da bin ich lieber Vize-Bundeskanzler. Ja, naja, egal. Aber das sieht man, wir sind einfach in einer völlig anderen Zeit aufgewachsen. Bei uns gab es einfach auch das Negerbrot und die Mohrenstraße und die Mohrenapotheke. Da sind wir einfach reingegangen und wir haben, ich glaube, keiner von uns hat irgendwie was gegen Schwarze gehabt. Es hat halt so geheißen. Und jetzt ist halt diese wache Bewegung, die sagt, wir müssen das alles ändern, weil Sprache schafft Realität.
Und aber ich meine, was ist mit Schwedenbomben? Ist das in Ordnung?
Ja, wenn die Schweden diskriminiert wären, was sie ja nicht sind,
sind ja nicht diskriminiert worden.
Aber
ja.
Mit dieser Aussage an sich hängst du ja den Schweden.
Ja, das stimmt, ja. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass die verdrottelten Amerikaner wahrscheinlich am Flughafen die Schweden dreimal so lange aufhalten und durchsuchen, weil sie irgendwo gelesen haben, es gibt Schweden.
Es gibt Schwedenbomben.
In Europa. Und die haben eine eigene Lane beim Flughafen nur für Schweden, weil, ja, die haben ja die Schwedenbomben. Keine Ahnung.
Es gibt auch beim FBI eine eigene Abteilung, die bei uns immer die Schwedenbomben kontrolliert. Die haben sie einen eingeschleust, der tut die Streusel drauf.
Ja.
Er beobachtet immer, was vor sich geht. Welche Schwedenbombe ist eure Lieblingsteam, mit Kokos oder ohne Kokos?
Ohne.
Ich bin so wenig entscheidungsfreudig, das merke ich bei der Schwedenbombe, dass ich immer eine bestäubte nehme und dann auf der einen Hälfte alles abraspel und dann habe ich eine glatte und eine bestäubte in einem.
Aber die sind innen ja auch anders.
Nein.
Zumindest früher.
Nein. Nein,
nicht. Aber früher schon. Früher waren die mit Kokos, haben innen so einen leichten Kakaogehalt gehabt und die ohne nicht.
Die liebsten Leute sind mir ja die, die ein Salzstangerl bestellen und das beim vom Salzstangerl dann mit dem Messer das Salz runter tun. Und ich denke mir die ganze Zeit, Alter, bestell dir einen Kornspitz, was du Salz nicht vertraust.
Wir sind die liebsten Menschen, die einen Salzstangerl bestellen, das Salz runter tun und nur das Salz essen.
Das bröselt das Salz auf die Schwedenbombe.
Ich glaube ja, dass der Humor eine Funktion hat. Der Humor hat ja eine Funktion. Also es ist ja irrsinnig erstaunlich eigentlich, warum gibt es die Komödie und den Humor überhaupt? Es muss evolutionär einen Sinn haben, weil wir haben ja nichts, was evolutionär nicht einen Sinn hat. Der Humor muss uns Erleichterung verschafft haben oder verschafft uns ja Erleichterung, wenn wir Angst haben oder traurig sind.
Das Lachen. Ich habe das sogar mal recherchiert, Nia, aber vergessen, was es war.
Gut, cool.
Nein, die Funktion ist in Wirklichkeit die Beziehung zwischen Mama und Kind, die durch Lächeln, durch das erste Anlächeln, das ist ja das erste, worüber sich die Mama freut und der Papa auch freut, wenn das Kind beginnt zu lächeln und dieses Lächeln zurückgibt und diese Spiegelneuronen, die dann erstmalig eine Emotion von beiden Seiten hin und her spiegeln, sind die erste Verbindung. Also ich glaube, Humor bei Menschen führt dazu, dass eine Verbindung hergestellt wird.
Und aber auch, es muss so gewesen sein, in der Urzeit, glaube ich, wir haben ja nicht schon mal darüber geredet, es muss so gewesen sein, dass du lachst ja auch, wenn du erleichtert bist. Also man lacht ja bei Überraschung. Überraschung, ein überraschendes Moment. Ist in vielen Witzen gibt es ein überraschendes Moment. Ja, oder auch in vielen Komödien gibt es einen Moment, wo jemand reinkommt, der nicht reinkommen soll. Man ist überrascht, man lacht. Das ist eine Erleichterung. Also sozusagen, die waren auf der Jagd und einer ist gekommen, hat gerufen, oh Gott, eine Herde Löwen ist hinter mir her. Und sie haben alle schon Angst gehabt. Und dann kommen aber kommen vier Hasen um die Ecke und sie haben gelacht, weil sie erleichtert waren. Das heißt, es entsteht eine Spannung, eine psychische, und die Erleichterung ist das Lachen. Und das Lachen ist ein Affekt. Das heißt, ich kann nicht lachen, kann man nicht kontrollieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich lache, bin ich komplett von dieser einen Emotion erfüllt. Jeder Schmerz, jede Traurigkeit, die sind für die Sekunden des Lachens nicht vorhanden, spüre ich nicht. Und deshalb, glaube ich, ist es eine das Lachen ist auch etwas, wo man Schmerz und Angst bewältigen kann, beziehungsweise vertreiben kann, zumindest für die Zeit des Lachens.
Ja, es muss irgendeinen Vorteil haben, weil Lachen wird ja auch eingesetzt, wenn extrem peinliche Situationen zustande kommen. Der in der peinlichen Situation ist, reagiert ja meistens mit und es muss irgendeinen evolutionären Vorteil irgendwann einmal gehabt haben. Der ist, warum auch immer, vom Bären eher nicht gefressen worden. Warum auch immer. Irgendeinen Vorteil muss es haben.
Es ist auch vielleicht interessant, dass sich hysterisches Lachen und hysterisches Weinen physiologisch sehr ähnlich ausschauen.
Also, du
kennst es ja gar nicht, wo dann echt auch interessanter Gedanke ist, warum wir auch der Misanthrope Wiener sogar zigmal mehr lacht, als er weint. Vielleicht wäre es für unsere eigene Seelenreinigung, jetzt sage ich dieses pathetische Wort, oder für das eigene Seelenheil ganz gut, wenn wir genauso oft weinen würden, wie wir lachen würden. Dass diese beiden Pole, aber es ist natürlich irgendwie, wir sind eigentlich, ich merke das ja selber, dass ich eigentlich, ich bei Filmen kann ich weinen, aber sonst weine ich echt sehr selten. Und ich lache aber sehr viel. Und ich denke mir, ich habe schon öfters gedacht, vielleicht um deinen Ausgleich in mir zu finden, sollte ich eigentlich versuchen, auch öfters zu jemanden einfach anzuweinen. Also ich lächle ja wenigstens an, aber ich kann einfach so. Warum denn anlächeln?
Das ist auch interessant. Man kann jemanden anlachen, aber nicht anweinen.
Ja.
Ja, und es wäre ein schöner Satz in der Erziehung, wenn jemand zu Besuch kommt und du sagst, jetzt weine mal den Onkel ein bisschen an.
Also das ist ja, dass man, hallo, mach.
Komm, schau ein bisschen traurig.
Ja. Dabei, wenn wer weint, entwickelt ja das Gegenüber. Eigentlich müsste man ja sagen, es wäre, wenn man jetzt eine sehr egozentrische Gesellschaft wäre, wäre das Weinen, bringt ja einen unglaublichen Vorteil. Wenn wer weint, also jetzt bis auf ein paar Psychopathen, hat man ja sofort das Empathiegefühl und man hat das Gefühl, man muss dem jetzt helfen. Das heißt, wenn ich das kurz noch fertig sage, sind wir wahnsinnig gerne krank, weil beim Kranksein dürfen wir fernschauen, kriegen wir Schokolade und so weiter, ja. Das heißt, wir lieben wahnsinnig gerne diese Mitleidsphase. Eigentlich müsste man, wenn ich jetzt das länger darüber nachdenke, müsste ich einfach ständig versuchen zu heulen, weil dann kümmert sich wer um uns.
Ja, aber Moment, das gibt es ja in Wien, weil du sagst, die Wiener, in Wien, die Wiener haben ja kultiviert das Sudern. Das Sudern ist eine Vorstufe des Weinens.
Bei Sudern entwickle ich null Empathie. Da denke ich mir erst, schau mal an.
Ein Jahrhundert, ja, nur weil das alles so traurig ist.
Eine Stadt, wo es besser ist, als gerade jetzt hier in Österreich zu leben.
Ja, ich weiß, aber trotzdem.
Null Empathie. Also kein Geist. Wenn du mal losheulst, aber ohne einen Grund, das ist noch besser. Dass ich sie gar nicht fassen kann. Es darf keinen Grund haben. Du heulst einfach drauf los. Dann
muss. Ich glaube aber, das nennt man endogene Depression, wenn man grundlos losheult.
Nein, aber stell dir mal vor, du könntest das spielen. So wie anlächeln, könntest du grundlos losheulen spielen und sofort würde ihm einer der Reflex entstehen, ich helfe ihm, ich mache jetzt irgendwas. Weißt du, wie du eine Essenseinladung bekommen würdest? Du würdest bei Leuten übernachten. Frauen würden mit dir einfach schlafen, weil sie dich trösten wollen. Ja?
Aus Mitleid.
Das hätte einen Riesenvorteil, aber wir können es nicht.
Aber es bringt dich deswegen nicht weiter, weil wenn das mit den Spiegelneuronen stimmt, dann weint einfach jemand zurück.
Ja. Und wir aus den gemeinsamen Tränen kochen wir eine Suppe.
Schön. Das ist ein Titel.
Alter. Aus
das ist die Folge der Titel.
Vier Titel. Das ist auch ein schöner Titel, ja.
Vier Titel. Wählen Sie aus vier Titeln. Ja, ich glaube, dass auch natürlich das Verhalten, also eine Pointe zurückhalten, hat überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, das geht bei mir überhaupt nicht. Also egal, wie gefährlich die Situation dann danach wäre und ob das jetzt der Generaldirektor des Fernsehens ist oder sonst irgendwer in einer Besprechung, wenn mir was Deppertes einfällt, sage ich es einfach.
Aber hast du
zum Beispiel jetzt im Landestheater Salzburg, ja, wo ich inszeniere. Mein Hauptwitz diese Woche, wo ich jetzt zum ersten Mal, also nicht im Proberaum, sondern im Theater war, das ist ein wunderschönes, so wie das Burgtheater, und alle anderen, also diese Stadt- und Landestheater, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden, ein wunderschönes Brokat, roter Brokat, Gold und diese Figürchen und so weiter. So ein klassisches Theater. Und ich saß da, die versammelte Truppe, auch der Direktor war anwesend. Ich sage, das ist halt ein ordentliches Theater. Also vom Gebäude her. Ich kann es mir nicht zurückhalten. Es geht.
Aber haben Sie den Witz verstanden oder haben Sie...
Doch, ja, ich glaube, ich weiß nicht. Es ist ja auch interessant, dass mich das dann gar nicht mehr interessiert, ob die den Witz verstehen oder nicht. Hauptsache, ich habe ihn gemacht.
Das war meine Frage an euch eigentlich, weil ich habe auf der Bühne zum Beispiel vor einer schlechten Pointe, wenn die abstinkt, ist mir das nicht völlig wurscht. Also wenn jetzt 20 Pointe miteinander abstinken, dann bin ich ein bisschen innerlich unrund. Aber ich habe viel mehr Angst davor, dass mir privat in Gesellschaft vor 6, 7 Leuten, also wenn ich vor euch da irgendwo im Club in der Garderobe hinten sitze und es mir auch irgendwann einmal passiert, da habe ich irgendwas Lustiges erzählen wollen und ich bin während der Erzählung draufgekommen, es ist überhaupt nicht witzig. Es ist eigentlich nur...
Ja gut, wir sind ja nach der Vorstellung privat oder so, sind wir ja gnadenlos zueinander.
Ja, ja, aber ich, nein, es war aber alle waren
also wir reagieren ja dann auch, ich glaube, ich habe auch darauf gesagt, es ist aber nicht lustig, oder ich habe auch gesagt, es ist ein Wunder, dass du ausverkauft bist, oder
ich irgend sowas. B gemacht, damit du dein schläfst, während aber ich habe mich unglaublich geniert, weil ich habe, warum erzähle ich das? Das passt überhaupt, das hat nichts. Nichts an Reiz, das ist verschwendete Lebenszeit.
Ja, ja. Und natürlich, ja.
Bei weitem unangenehm, als privat ist mir das, kann ich mich da zu Tode genieren.
Naja, und ja, das macht auch die Situation macht ja auch aus, dass Sachen anders rüberkommen. Ich glaube, wenn du diese Wuchtel, die total untergegangen ist, zumindest mit einem Headset verstärkt über einen Lautsprecher in diesen Raum gebracht hättest, wäre es vielleicht lustig gewesen.
Ja. Du meinst da, dass die Technik unseren Humor nicht nur die Stimme, nicht nur die Akustik, sondern auch den Humor verstärkt.
Auch den Humor unterstreicht, natürlich.
Weil es ja im Kabarett auch oft, es gibt ja auch Kollegen, die es mehr oder weniger einsetzen, dass man selber die eigene Pointe nachlächelt, weil man die große Unsicherheit hat. Ich finde, die wäre gut. Und dann, ja. aber ich habe einmal einen schönen, ich war mal in so einem Clown-Kurs einmal vor vielen Jahren und das hat sich in Kapfenberg, also das ist was Traurigeres, das ist witzig, das war ein britischer Clown, der Elliot geheißen und der hat so Clown-Sachen gemacht.
Entschuldige, wie hat er geheißen? Ich habe es nicht gehört.
Elliot. Ich habe auf YouTube anschauen, der hat zwei, drei ganz witzige Nummern. Ich habe das halt gemacht, diesen Kurs. Und dann hat er gesagt, wir sollen so als Clown rauskommen, aber nicht als rote Nasen-Clown, sondern als Clown-Figur aus seinem Vorhang. Wir sollen jetzt unsere Figur. Und das waren wir, ich glaube, 8 Kursteilnehmer und 7 sind mit einem Lächeln rausgekommen. Und er hat sich dann uns alle angeschaut und gesagt, not you should laugh, the audience should laugh.
This is absolutely right, yeah.
Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler in Wahrheit, immer in der Komik, je ernster man die Figur nimmt, je ernster man sich nimmt, umso witziger wird es. Das ist, das macht man am Anfang oft gerne umgekehrt, aus Unsicherheit lächelt man zu viel, glaube ich. Aber
das ist auch wenn das, die Pointe sehr gut ist und der Macher sehr groß, dann darfst du schon mitlächeln.
Ja, aber das ist auch...
Eigentlich ist es halt, die Pointe gebrochen ist und kein wirklicher Lacher ist und du haust dich da oben ab.
Ja, aber du darfst erst nach dem Publikum lachen. Also ich glaube, ernste Pointe, ernster Gesichtsausdruck, ich nehme mich erst heute, und dann darf ich nachlachen, aber nicht Reihenfolge verwenden.
Nein, natürlich nicht.
Dann rufen die Leute lachen, das ist schlecht.
Ich muss ja auch manchmal lachen, weil ich sage es manchmal todernst, weil ich eben manchmal sage ich was todernst, weil ich es tatsächlich so empfinde. Und dann ist das ein Riesenlacher und dadurch, dass die Leute lachen, muss ich dann auch lachen, weil ich mir denke, ja, steht sehr der Blödsinn, was jetzt gesagt.
Da also, warten wir, bis dir die Woke-Bewegung das auch verbieten wird.
Aber Klaus, du hast was sehr Schönes gesagt, was ich aus der Medizin mit den Kindern kenne. Habe ich wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber der Erstkontakt, wenn ein Kind als Patient kommt oder als Patientin, dann ist der Erstkontakt, wenn ich lächle und das Kind so empfange, garantiert so schlecht, dass das Kind Angst kriegt vor mir. Und bei mir ist es so, und ich glaube bei ganz vielen Kollegen, die mit Kindern arbeiten, sobald du mit Kindern zu tun hast, bist du prinzipiell erst einmal total ernst und erst in der Beziehung, und das ist, glaube ich, 1:1 auf die Bühne übertragbar, in der Beziehung, sobald der erste Kontakt da ist, sobald es ein Lächeln vom Gegenüber gibt, kann man mitlächeln. Aber derzeit gibt es für einen Patienten, der zu einem Arzt geht oder zu einer Ärztin, nicht primär Grund, angelächelt zu werden. Also ich glaube auch, das ist extrem wichtig.
das strahlt ja letztendlich keine Kompetenz aus. Weißt du, wenn du am Operationstisch liegst und kurz vorm Einschlafen
kommt
der Chirurg rein und macht
Servus. Das ist aber der Klinik-Clown wahrscheinlich, der gerade gekommen
ist. Günther Leiner.
Der operiert dich, der Klinik-Clown Günther Leiner.
Ja. Der Günther Leiner ist ja Klinik-Clown bei den Weight Watchers, oder?
Den konntest du jetzt auch nicht zurückhalten. Das hat man richtig gemerkt. Diesen Witz. Ja, Günther Leiner ist ein lieber Freund von dir, aber damit wird er hier verkauft für eine Pointe.
Billige Pointe noch dazu.
Macht ihn nicht. Die teuren heben wir uns das Programm auf.
Ja, natürlich. Ich meine, man muss dazu sagen, es ist ja bei uns überhaupt schwierig, weil unser privates Umfeld ja nicht nur damit konfrontiert ist, dass wir Witze machen privat, sondern die sich vielleicht auch denken, jetzt arbeitet er schon wieder. Weißt du, also immer, wenn ich einen Witz mache, denkt sie, meine Frau kann muss einmal ausspannen, arbeitet nicht, nimmt er nicht so viel Arbeit nach Hause. Wenn wir zu Hause Witze erzählen, ist es ja so, wenn sich andere Arbeit mit nach Hause nehmen.
Ja. Ich merke, dass wenn die Leute merken, dass ich irgendwie Premiere habe oder so weiter, dass sie mich auch wirklich meiden, weil sie Angst haben, dass ich ihnen Szenen liefere. Und ich ihnen dann auch immer beruhigend sage, dass ich nicht so wie am iPhone diesen Rekordmodus eingeschalten habe, sondern, sondern ich, mir ist es eigentlich relativ wurscht. Aber sie, oder umgekehrt gibt es auch noch schlimmer, dass man ja natürlich immer mehr Einladungen bekommt mit der Zeit, also von Leuten, wo man auch verwundert ist, dass man jetzt da wieder eingeladen ist, wo man halt den Party-Clown machen muss, der lustige Kabarettist, ne? Wo der Witte einmal richtig gesagt hat, naja, ich gehe auch nicht zum Geburtstag vom Fleischer und sagen, hörst, machst du machst mir so ein Wurstsemmel, ja? Und wir haben noch immer dieses, jetzt haben wir den da, jetzt mach was Lustiges. Und wenn du dann ganz ernst mit ihm reden willst über die Unschärfe, was?
Relation. Unschärfe Relation.
Relation, genau. Dann sag ich, wo ist die Point? Also, das ist in der Haltung bleibt, ja.
Ja.
Aber wobei, kennst du den Witz mit der unschärfen Relation mit dem Heisenberg? Was steht am Grabstein von Werner Heisenberg? Da steht entweder, hier liegt Werner Heisenberg gestorben irgendwann, oder Werner Heisenberg gestorben am so und so vielten liegt irgendwo.
Das ist großartig.
Das ist sehr lustig, ja.
Sehr lustig.
Urschön. Wow. Sehr schön.
Ein Witz für Quantenphysiker.
Ja, beim großen Quantenphysik-Festival. Das ist dann wahrscheinlich in dem Teilchenbeschleuniger.
Es ist entweder in Wiesen oder es ist am 22.04. Sehr schön.
Oder warum können sich zwei Quantenphysiker nie treffen?
Schöner Titel.
Ach Gott.
Auch ein schöner Titel. Warum können sich zwei Quantenphysiker nie treffen?
Da ist doch der Witz, treffen sich zwei Quantenphysiker.
das ist schon der Witz.
Witz treffen sich zwei Quantenphysiker, Punkt, nicht Punkt.
Naja.
Herr Lieben, ich glaube, wir überziehen gerade maßlos.
Ach so. Also haben wir nicht gesagt, dass wir länger plaudern, weil wir nur zweimal in der Woche sind?
Achso, ja, gerne.
Weißt du, was mir jetzt bei dir aufgefallen ist? Jetzt kenne ich schon seit, wie viele Jahre sind wir Pandemie? 18, keine Ahnung. rhetorischer Trick von dir ist, der mir schon öfters aufgefallen ist, dass du sagst, wir haben Sachen beschlossen, die du dir zwei Sekunden vorher gedacht hast und sofort im Plural haben wir. Und es entspringt deinem Gedanken.
Nein, es ist der Plural Majestat. Übrigens, die Queen, die Königin, Her Majesty hat Covid.
Wer?
Oh, weh.
Die Königin von England hat Covid.
Ja, das stimmt, ja. Aber
wir haben uns halt kurz gefragt, wer fährt eigentlich der Königin in die Nase? Und ist das Stäbchen aus Gold? Und ist das vorne dieses normale Watte oder ist das Brokat und Seide?
Ja, aber bitte, der Schnelltest hat ja mit Gold zu tun. Da sind ja Goldteilchen drinnen.
Ah, wirklich? Wo?
Ich glaube schon. Irgendwas mit Gold ist. Ich habe nicht so genau nachgelesen. Aber ich glaube, es ist in diesem
Schnelltest. Aber ich schmeiße die Stabel da an.
Du darfst sie nicht wegschmeißen, nicht die Stabel.
Wie viele Stabel brauche ich, bis ich einen Philharmoniker habe?
Wie viel Schnelltests kostet ein Philharmoniker?
Weißt du, das ist eine grausige Frage, bis zu später Stunde. Jetzt haben wir eh schon die
Der Klausige?
Ausgeschalten. Wer macht vom Papst die Darmspiegelung? Und
ich glaube, Matthäus.
Oder trägt er, glaubst du, dieses weiße Kleid bei der Dame und der stochert dadurch dieses.
Und ist sie fertig, wenn brauner Rauch aufsteigt?
Ja, genau, weißer Rauch steigt auf. Oh Gott, wir hören schon wieder auf. Es war jetzt nur gerade
Entschuldigung. Verzeihen Sie, meine sehr geehrten Zuseherinnen und Zuseher.
Ja, super. Entschuldigung.
Schöner Titel. Nachdem der Papst der Stellvertreter Gottes ist, macht die Darmspiegelung wahrscheinlich der Stellvertreter vom Horst. Es ist richtig, ja. Man kann sich auch zum Beispiel, das ist auch etwas, was mit Komödie zu tun hat, sozusagen hohe Persönlichkeiten vom Thron zu holen, beziehungsweise auf dem Thron zu sein. Man kann sich auch die Königin nicht, die Queen, nicht beim Scheißen vorstellen. Aber stell dir zum Beispiel vor den Papst in seinem, wenn der dringend brunzen muss, in seinem Quandl, stell dir vor, du gehst im Vatikan aufs Pissoir.
Nein, und stell dir vor, du bist im Auto.
Und steht Franziskus und Pink.
Stell dir vor, du bist im Auto und musst pinkeln, bei der Autobahn, fast zur Raststation, aber stell dir vor, du bist der Papst, bist im Papamobil, überall ist Glas, du musst aussteigen, was machst du? Loslassen.
Ja. Hat der vorne einen Schlitz im Gewand? Eigentlich ist er irgendwie eine Austrittsmöglichkeit, so hat der einen Reißverschluss davor?
Das ist auch ein guter Titel. Hat der Papst eine Austrittsmöglichkeit?
Hat der Papst ein Hosentürtel?
Ja, hoffentlich. Ja, stell dir vor, du musst dringend schiefen als Papst. Und kurz vor Urbi et Orbi denkst du, das geht sich nicht mehr aus. Ach Gott.
Aber mit am Balkon, dass er dahinter kann. Also man sieht ja den Unterkörper nämlich. Er schaut ja aus dem Fenster, oder? Vielleicht ja. Hat er unter nichts an. Wir sehen ja immer...
Im Homeoffice, der Papst im Homeoffice. Und oben das Weiße, das Kappel. In der Unterhose. Jetzt in Corona war er ja auch im Homeoffice. Wobei man sagen muss, wir sind zivilisatorisch doch schon sehr weit. Vor 200 Jahren wären wir dafür jetzt noch verhaftet worden.
Ja. Es ist nicht schön, wir reden über Humor und kriegen einen Lachkrampf zu dritt.
Lachkrampf, das ist doch wunderbar eigentlich. Es ist ja auch so, mich hat man mal gefragt, was waren die glücklichsten Momente deines Lebens? Und es war leider nicht die Geburt meiner Tochter oder die Hochzeit oder was auch immer. Es waren leider genau diese Momente, wo ich vor Lachen nicht mehr konnte. Mhm. Da bin ich am glücklichsten, wenn ich so lachen muss, dass mir die Tränen runter. Da ist man doch am glücklichsten eigentlich.
Ich glaube auch. Aber ich glaube, da bist du eben nicht nur in Kontakt mit deiner Umwelt, sondern zeitgleich auch in Kontakt mit dir.
Ja. Mhm. Ja, und mit diesem ernsten Wort, das hören wir jetzt schon länger.
Ich finde, ja. Nein.
Nein, sag, was denkst du? Sag.
Nein, nichts, was ich finde eigentlich mit diesem Lachflash und diesem letzten ernsten Wort vom Oma ist sehr schön, diesem Podcast.
Ja.
Ein Ende zuzuführen. Ich finde, das ja mit dem Bild vom Papst bei der Darmspiegelung Blut.
Ein Ende einzuführen.
Mit dem möchte ich eigentlich schlafen gehen, ich sage das ganz ehrlich.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Es wird, glaube ich, nicht mehr lustiger.
Nicht mehr böse. Mhm.
Ja. Welchen Titel nehmen wir jetzt von den 17?
Bitte? Also darf ich sie nochmal zusammen
vorlesen?
Wir haben 16 Mächtige brauchen ein Vierteltelefon. Wir haben das Kanzleramt ist das AMS für Aufsichtsräte. Wir haben der Februar ist der September des Winters. Wir haben aus den gemeinsamen Tränen kochen wir Suppe. Wir haben warum können sich zwei Quantenphysiker nie treffen und hat der Papst ein Hosentürtel?
Da fällt mir die Entscheidung schwer. Ich glaube, wir lassen die Entscheidung. Überlassen die Entscheidung unserem Publikum, den Leuten.
Genau, wir freuen uns über Ihre Zuschriften, bitte.
Ja, wir freuen uns. Schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingstitel ist. Und wir verabschieden uns von der Folge X, Folge X unseres Podcasts Alles außer Corona. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau.
Wir verabschieden dich. Was?
Mit Freude.
Mit großer Freude, absolut. Es verabschieden sich Oma Sarsan.
Schönen Nachmittag nach Österreich.
Schönen Nachmittag nach Österreich. Es verabschiedet sich auch Klaus Eckel.
Urbi et Orbi.
Und Michael Nierwan, einen schönen Vormittag nach Kirgisistan. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.
Tschüss.